Das Werk der Liebe Jesu Christi. Das Werk der Liebe Jesu Christi. Als Christus nach seiner Auferstehung als unser Erstling sich seinen Jüngern das dritte Mal zeigte und mit ihnen ein Mahl, andere schreiben ein Frühstück, gehalten hatte, sprach er zu Petrus dreimal, er sprach ihn dreimal an, wegen der Liebe zu ihm. Und wir lesen das in Johannes 21, in den Versen 15 und 17. Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese anderen? Also er meinte ja die Fische. Und er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Dann sagte er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Jona, ich lese hier aus der Luther 2009, liebst du mich? Und er sagte zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er sagte, und Christus sagte zu ihm wieder: Weide meine Schafe. Und Christus sagte es zum dritten Mal: Simon, Jona. Und jetzt sagt er aber nicht: Liebst du mich, sondern: Hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sagte zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Warum also war es Christus so wichtig, Petrus das dreimal hintereinander zu fragen? Er fragte ihn einmal, ob er ihn lieber hat. Er sagte: Liebst du mich mehr als diese Fische? Was war also Petrus wichtiger? Also fragte er zum einen, oder Christus fragte, was ihm sehr wichtig ist, da er nicht wollte, dass Petrus ihn nochmal verlassen würde, so wie er es damals gemacht hatte, als der Hahn dreimal krähte. Und Christus wollte sicher gehen, dass Petrus bei ihm ist und dass er sich fest auf ihn verlassen kann, dass er Zuversicht hatte. Nicht gezwungen, wie Herr Müller schon sagte, sondern zwanglos bei ihm sei. Und auf unserer Website eternal.org haben wir in den Bereichen Q&A einen Artikel mit dem Titel Wie wird in der Bibel die Liebe beschrieben? Und dieser Artikel ist vom 21. Juni 2013 von Herrn Eric Renk und Herrn Norbert Link. Gemeinsames Werk. Ich lese hier nur auszugsweise. In seiner berühmtesten Reden sagte Jesus Christus mit großer Klarheit, dass die Liebe das größte Gebot ist, und er zitiert daraus Matthäus 22, die Verse 37 und 40. Da wir die Anweisung und das Gebot zur Liebe haben, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir wissen, was Liebe ist. Woher wissen Sie, ob Sie die Liebe haben, die Gott von Ihnen erwartet? Welche Eigenschaften hat der Ausdruck der Liebe? Auf welche Weise kommt die Liebe zum Ausdruck? Die Frage oder die Fragen sind einfach, aber grundlegend für das Leben eines Christen. Zunächst ist zu bemerken, dass es verschiedene Arten von Lieben gibt. Die griechische Sprache macht diese Unterscheidung mit verschiedenen Worten. In der griechischen Sprache gibt es drei Hauptwörter, die mit dem englischen Wort love übersetzt werden können. Diese Wörter drücken jeweils eine bestimmte Nuance der Liebe aus, darunter die sexuelle Liebe zwischen Mann und Frau, Eros, die Freundschaft, Philia, Philia und die moralische oder geistliche Liebe Agape, die göttliche Liebe. Das griechische Wort Phila oder Philia ist ein weiteres Wort, das in der Bibel ein Konzept der Liebe ausdrückt. In der New King James Version wird dieses Wort häufig mit Freundschaft übersetzt. Aber es wird auch an mehreren Stellen mit Liebe übersetzt. In Herbert W. Armstrongs Buch mit dem Titel Die fehlende Dimension in der Sexualität folgt die Definition von Philia oder dem verwandten Wort Philadelphia. Dies ist die Liebe der Freundschaft, brüderliche Liebe, Liebe der Eltern oder des Kindes. Die brüderliche Liebe der Philia ist die Art von Liebe, die zwischen Mann oder zwischen Menschen besteht, die sich gegenseitig respektieren und füreinander sorgen. Die Bruderliebe ist eine Art von Liebe, die ein Christ aufbauen muss. Sowohl zu anderen Christen, hier wird auch zitiert Titus 3, 15, als auch zu Jesus Christus, und hier wird auch zitiert Matthäus 10, 37. Das Vorbild für die brüderliche Liebe wird von Gott, dem Vater, selbst gegeben, indem er Jesus Christus und seinen Nachfolgern brüderliche Liebe entgegenbringt. Auch Jesus Christus hat brüderliche Liebe zu den Christen, zu wahren Christen. Die brüderliche Liebe erfordert manchmal das direkte Gespräch, um den anderen zu helfen, sein Bestes zu geben. Die Gabe der brüderlichen Liebe ist eindeutig etwas, das zwischen Christen, Jesus Christus und Gott dem Vater geteilt werden muss. Ein wichtiger Aspekt, der bei der Erörterung des Wesens der Agape, also der Liebe Gottes, zu berücksichtigen ist, ist, dass sie nur durch den Empfang des Heiligen Geistes erlangt werden kann, Römer 5, 5. Das bedeutet, dass ohne den Heiligen Geist die Liebe Gottes nicht im Herzen eines Christen wohnen kann. Das Problem war auch, als Jesus Christus Petrus fragte, liebst du mich? Beim zweiten Mal sagt er auch, liebst du mich? Und er bezieht es auf sich, die göttliche Liebe. Aber Petrus hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht die göttliche Liebe, da er noch nicht bekehrt war. Zu diesem Zeitpunkt. Die Notwendigkeit eines Christen, göttliche Liebe zu haben, erfordert es, sie durch den Geist Gottes zu erlangen, damit sie zu ihm zurückkehren und mit den Brüdern geteilt werden kann. So wie Gott seine Kinder liebt, verlangt Gott auch die Liebe, dass die Liebe erwidert wird. Aber auch das ist manchmal ein Problem, denn manchmal scheitert es bei manchen Geschwistern darin. Jesus Christus belehrt seine Jünger auf eine sehr einprägsame Weise. Er sagt, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Johannes 14, Vers 15. Die Botschaft, heißt es in dem Artikel, könnte nicht klarer sein. Ein entscheidender Bestandteil der Gebote Gottes ist das Gebot der gegenseitigen Liebe der Christen, wahre Christen. Das ist mein Gebot, sagt Jesus Christus, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, Johannes 15, Vers 12, die Aufopferung des Lebens Jesu zugunsten des ewigen Lebens seiner Nachfolger ist der Maßstab, an dem die göttliche Liebe gemessen wird. Und das kann man lesen in 1. Johannes 3, 16. Die selbstlose Aufopferung des eigenen Wunsches und Ehrgeizes für das wahre Wohl und Gedeihen eines anderen ist die Liebe, die Christen füreinander haben müssen. Es ist immer nicht, ich kann oder ich möchte vielleicht. Nein, wir müssen. Es ist ein Gebot. Und diese Liebe wird nur, absolut nur, durch das Wirken des Heiligen Geistes im Herzen eines Christen erreicht. Es kann viel darüber gesagt werden, was Liebe ist. Aber was sie nicht ist und wie man sie ausdrückt. Um jedoch ein genaues, konsistentes und vollständiges Verständnis davon zu entwickeln, müssen wir zunächst die verschiedenen Arten der Liebe, die die Bibel enthält, erkennen. Diese Dinge zu erkennen, gehört zum Kern des Christentums. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist von Gott geboren, heißt es, aber besser gezeugt, und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 8. Aber lassen Sie uns gemeinsam in 1. Johannes 3 und die Verse 16 bis 18 lesen. 1. Johannes 3 und die Verse 16 bis 18. Johannes sagt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Auch wir sollen das Leben für die Brüder lassen. Und die Frage ist, würden wir das tun, wenn eine Situation käme? Wenn aber jemand die Güter dieser Welt hat und sieht seinen hilfsbedürftigen Bruder und schließt sein Herz vor ihm zu, wie kann die Liebe Gottes in ihm bleiben? Wenn es mir gleichgültig ist, wie es einem Bruder geht, einem Geschwisterteil, dann haben wir nicht die Liebe Gottes in uns. Er sagt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, denn das bringt ja nichts, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit, dass es aus unseren Herzen kommt. Und die Frage ist, tue ich das? Liebe ich wahrhaftig einen jeden meiner Brüder oder Schwestern? Oder besteht eine Diskrepanz? Oder glauben wir, es sei nicht schlimm, wenn man den einen oder anderen nicht von Herzen liebt? Ich mag ihn zwar, aber ich bin froh, wenn ich ihn nicht sehe. Oder ich will ihn einfach nicht bei mir haben. Man mag ein Problem haben mit dem einen oder anderen. Vielleicht. Vielleicht ist einem aber auch der eine oder andere Geschwisterteil egal. Eine Art Gleichgültigkeit. Man hat dann keine Liebe. Nicht die Liebe Gottes. Vielleicht haben man auch kein Interesse. Und sagt, bin froh, wenn ich ihn nicht sehe, dann ist keine Liebe da. Nicht die Liebe Gottes, die in uns sein soll. Was immer vorliegen mag, es muss weg. Es muss aus unserem Herzen heraus, und zwar schnellstens. In der Liebe ist kein Platz für Ich-Bezogenheit. Kein Platz für Eitelkeit oder Wollust. Kein Platz für Desinteresse oder Ignoranz. Auch nicht der Eifersucht oder des Neides. Auch nicht des Wettbewerbs oder des Streites. Auch nicht der Bitterkeit. Auch nicht der Lästerei. Oder einer Rebellion, ohne Auflehnung. Oder irgendwas in der Art. Wir haben gerade die Weltnachrichten gehört, was sich in der ganzen Welt abspielt. Und wir stehen so nahe an der Wiederkunft Christi. Und ich sage Ihnen, da gibt es keine Zeit für unnötige Diskrepanzen, für Nichtigkeiten, aus einer Mücke in einen Elefanten zu machen. Ich schaue gerne ältere Filme an, auch mal Dokumentationen, und mir ist vor kurzem was aufgefallen, wo ich dachte, guck mal das an, wenn ich das so sehe. Ich glaube, wir sind noch viel näher, als manche denken. Noch viel näher an der Wiederkunft Jesu Christi. Ich werde durchaus darüber auch eine Predigt machen. Wann weiß ich nicht, aber sie wird kommen. Erinnern wir uns auch an die Predigt von Herrn Norbert Link vom 3.2. Seit wann kennt sie Gott? Und er zitierte Matthäus 25, 1-13 über die 10 Jungfrauen. Das Gleichnis der Jungfrauen, das ist sehr, sehr wichtig für uns zu verstehen. Denn dieses Gleichnis betrifft uns wahre Christen, nicht die Welt da draußen. Wie einen jeden Einzelnen von uns. Sie müssen das jetzt nicht mitlesen, denn das wird Sie davon abhalten, mir zuzuhören. Aber ich erkläre es Ihnen mal aus meiner Sichtweise. Und ich werde das Vers für Vers auch betonen. Denn darin heißt es, wenn Gott sein Werk vollendet und Christus zurückkommen lässt, wird es folgendermaßen sein. In Vers 1, 10 Geschwister aus dem Leib Christi gingen hinaus, um Jesus Christus entgegenzugehen, mit dem Heiligen Geist inwendig, so viel sie dafür getan haben, um ihn zu empfangen. Vers 2. 5 von ihnen handelten sehr klug, die anderen 5 aber waren töricht, leichtfertig und dumm. Vers 3. Die Törichten und Leichtfertigen bereiten sich nämlich nicht auf das Kommen Jesu Christi vor und hatten nicht genug des Heiligen Geistes. Also sie hatten nicht genug Öl in ihren Lampen. So heißt es in der Bibel. Das Öl der Lampe ist unser Heiliger Geist, der uns Gott gegeben hat. Und somit, wie vieles andere, auch nicht genügend Liebe für die Geschwister übrig. Die Klugen aber hatten sich gut vorbereitet und hatten viel des Heiligen Geistes, also sie hatten viel Öl. Inwendig, oder sie hatten den Heiligen Geist viel inwendig und somit auch sehr viel Liebe für einen jeden der Geschwister, wie es Christus geboten hatte. Es ist das größte Gebot, das höchste Gebot, dass wir die Geschwister lieben sollen. Als sich die Ankunft Jesu Christi aber verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Man wird träge. Ach, das dauert ja alles noch so lange. Ich kann mir noch Zeit lassen. Plötzlich um Mitternacht werden sie mit dem Ruf geweckt. Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen und begrüßt ihn. Da sprangen die Geschwister auf und wollten sich bereit machen, Christus zu empfangen. Vers 8. Die 5, die nicht genügend Heiligen Geist hatten, baten aber die anderen um Hilfe. Und zwar deswegen, weil sie durchaus sich eben noch nicht bereit gemacht haben, in das Reich Gottes einzugehen. Weil sie noch Sünde in sich hatten. Vielleicht zu wenig Liebe, vielleicht noch andere Dinge. Sie waren nicht bereit für das Reich Gottes. Vers 9. Aber die Klugen antworteten, wir können euch von unserem Heiligen Geist nicht geben. Wir können euch da nicht helfen. Geht aber hin und bittet Gott, dass er euch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie sollten Öl kaufen. Vers 10. Da gingen die Törichten los und fingen erst jetzt an, Gott um all das zu bitten und zu lernen. Sie gingen weg, das Öl zu kaufen. So steht es in der Bibel, das Gleichnis. In der Zwischenzeit aber kam Jesus Christus, Jesu Christi, und die Geschwister, die darauf vorbereitet waren, gingen Christus entgegen in das Reich Gottes hinein. Danach wurde die Tür sofort verschlossen. Die war zu. Und die anderen 5 waren noch nicht da. Vers 11. Nach kurzer Zeit kamen auch die 5 anderen wieder. Sie standen aber da und riefen, Herr, lass uns doch bitte auch in dein Reich eingehen. Und Christus erwiderte, was wollt ihr denn? Ihr seid nicht bereit für das Reich Gottes. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit. Lebt in den Gesetzen Gottes, bleibt und lebt die Liebe Gottes mit allen Geschwistern. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welcher Stunde Christus kommen wird. Wir müssen diese Zeit auskosten, um die Geschwister zu lieben. Wir können keine Unterschiede darin machen. Wenn man Pech hat, muss man sogar durch die Trübsal gehen. Ich weiß nicht, ob das jemandem gefallen würde. Bis eben dann das Erwachen kommt. Wenn es dann kommt, das steht immer offen. Das liegt dann aber an einem jeden selbst, und ich möchte das nicht so betonen, dass ich Ihnen jetzt einen Freibrief gebe, zu sagen, oh ja, der Tilo hat mir das erlaubt. Ich kann mir das aussuchen jetzt. Nein, Sie können sich das nicht aussuchen, aber es ist Ihre eigene, wie Herr Links sagen würde, blöde Entscheidung. Dann darf man dummerweise eben länger auf dieser Erde verweilen, vielleicht sogar helfen, das Land wieder aufzubauen, in der Zeit, wo ihre Geschwister vielleicht im Reich Gottes sind, als Geistwesen. Die Warnungen sind da. Sehr viele Sprecher in der letzten Zeit sprechen genau davon. Und die Frage ist immer, ich frage mich immer, warum wird so viel davon gesprochen? Gott hat doch was vor, Gott will uns doch was sagen, da gibt es doch ein Problem. Sonst würde doch nicht so viel davon gesprochen werden. Herr Rätz hat das letztes auch gesprochen. Stellen Sie sich das einmal vor. Sie sind auf der Erde als Mensch und Ihre Geschwister sind Geistwesen. Wie wäre das? Ich glaube, das ist kein toller Anblick. Schauen wir uns auch mal an, was Paulus über die Liebe sagt in 1. Korinther. 1. Korinther 13, aber ich möchte nur zu dem Beginn in den ersten drei Versen etwas dazu mitteilen. Aber auch hier wieder die Luther 2009. Nein, ich lese es von der Luther 1984, Entschuldigung, ich habe es mir hier direkt eingefügt ins Blatt. 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Vers 2. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Nichts. Man könnte auch sagen, wir in der Kirche, und es betrifft jeden Einzelnen, Sie können so viel tun, wie Sie wollen in der Kirche. Sie können sich noch so anstrengen in Ihrem Engagement für die Kirche. Sie können so viel arbeiten, erledigen für die Kirche, wie Sie wollen. Wenn man keine Liebe zu den Geschwistern hat, in vollem Maße, aus vollem Herzen, dann wird man mit dieser Gesinnung nicht in das Reich Gottes kommen. Es gab mal einen Fall, wo jemand die Kirche verlassen hat und zu Herrn Link gesagt hat, ich habe so viel für dich gemacht. Und das ist der Dank. Die Frage ist dann, für was machen Sie das? Für wen mache ich das? Mache ich das für Menschen? Nein, ich mache das für Jesus Christus und Gott. Aber auch für uns alle. Weil wir alle darin wachsen müssen. Auch ich. Wir alle müssen wachsen. Wir müssen uns verändern. Und wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn ich alle meine habe, Vers 3, den Armen gebe und ließe mein Leib verbrennen und ich hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Es gibt keinen Eingang in das Reich Gottes ohne Liebe. Das ist das höchste Gebot. Das bedeutet auch, und das ist ein Zusammenschluss, den muss man verstehen, dass die göttliche Agape-Liebe und die geschwisterliche Philadelphia, diese Liebe einander hergehen, sie stehen im Einklang und können nicht getrennt werden. Warum nicht? Sagt uns Johannes. Wer sagt, er liebt Gott und hasst seinen Bruder, es langt ja auch schon, wenn er ihn nicht mag. Ah, ich mag den nicht. Wer sagt, er liebt Gott und mag seinen Bruder nicht, der ist ein Lügner. Wer so mutwillig sündigt, steht unter dem Gesetz. Er steht unter der Strafe Gottes und das ist für getaufte Mitglieder sehr, sehr gefährlich. Schauen wir uns an, was Salomo uns sagt in Sprüche 14. Sprüche 14, Vers 12. Man darf es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein Weg mag einem Mann oder eben einem Mensch, dem Geschwisterteil, gut erscheinen. Aber letztlich bringt er ihn zum Tode. Kapitel 16, Vers 25, sagt es ein zweites Mal. Kapitel 16, Sprüche 16, Vers 25. Ein Weg mag einem Mann gut erscheinen. Uns mag der Weg, den wir gehen, die Gedanken, die wir haben, wie wir handeln, gut sein und gerecht sein. Ja, das ist schon in Ordnung, so wie ich lebe. Ja, das ist alles geht in Ordnung. Das ist alles gut. Aber letztendlich bringt er ihn zum Tode. Manchmal kann das Selbsttäuschung sein, wenn man denkt, ja, das ist schon in Ordnung. Ich mag ihn ja, aber ich will ihn nicht bei mir haben. Ich will ihn nicht sehen. Er soll mich nicht ansprechen, was auch immer vorliegen mag. Schauen wir auch 1. Johannes 4. Ich meine, das ist doch keine Erfindung von mir, diese Worte nochmals darzustellen, sondern es ist etwas, das die Bibel sagt. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 21. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft, oh Entschuldigung, ich muss Vers 7 anfangen. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren, oder besser gezeugt, und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns erschienen, dass Gott seinen einzig geborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Christus hat uns so geliebt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Darin besteht die Liebe, Vers 10. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden, für unsere Schuld. Geliebte, wenn Gott uns so liebt oder so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet worden. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir bekommen den Heiligen Geist durch die Taufe und wir haben den Heiligen Geist bereits bekommen, alle, die getauft worden sind, durch die richtige Taufe. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott für uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Schauen wir, wie oft das immer wieder erzählt wird. Wir in Gott und Gott in uns, Jesus Christus in uns und wir in ihm. Gott liebt uns und wir lieben Gott. Aber auch bei den Geschwistern. Darin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir am Tag des Gerichts zuversichtliches Vertrauen haben, dass genau wie er ist, auch wir in dieser Welt sind. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, der ist noch nicht vollendet worden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, und ich sage es nochmal, und mag seinen Bruder nicht, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Das sind die Worte Johannes. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Wir dürfen nie vergessen, dass eines Tages die Liebe in vielen erkalten wird. Das ist prophezeit. Und viele auch abfallen werden, weil sie nicht die Liebe Gottes haben. Man wird sich sogar untereinander verraten. Man wird sich hassen. Man muss seinen Ärger, seinen Groll, was immer im Herzen liegt, verbannen. Das muss raus. Das muss weg. Das ist die Pflicht eines jeden Christen. Was sagt Christus noch in Johannes 13, Vers 34? Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Hat Jesus Christus jemals einen der Geschwister, der Apostel oder Geschwister nicht geliebt? Es heißt, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, Galater 5, Vers 14. Schauen wir uns auch Johannes 15 an. Man muss sich dessen bewusst werden, was in einem Herzen vorliegt. Johannes 15 und die Verse 12 bis 17. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde, sagt Christus, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn ihr einander liebt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich es gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Also es ist ein Gesetz vom Vater, das Jesus Christus uns mitgeteilt hat. Ein neues Gebot. Liebt euch untereinander. Das kommt von Gott, dem Vater. Und Jesus Christus hat es uns verkündigt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Früchte. Herr Spätzle hat, glaube ich, darüber geschrieben, über die guten Früchte, wenn ich mich noch recht erinnere. Und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gebe, was ihr ihn bittet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ich weiß nicht, wie viel hundertmal das in der Bibel steht, aber das sind unzählige Male. Und man muss sich darüber Gedanken machen. Es geht auch nicht darum, was uns gut dünkt, wie wir es sehen wollen. Man ist schnell verführt und man merkt es vielleicht nicht und denkt, das, was Salomo sagt. Ich denke mir, mein Weg ist gut, aber letztendlich kann er zum Tode führen. Man sollte sich immer selbst fragen, gefällt das Gott, wie ich lebe und wie ich handle? Ist das in Ordnung so? Manche scheinen auch bereit sein zu vergeben, mit den Worten durchaus. Mit dem Herzen anscheinend aber nicht. Auch hier wäre durchaus keine Liebe. Wir müssen uns immer wieder selbst reflektieren. Und wir müssen uns selbst prüfen, welche Früchte in uns wirken. Und welche Werke dadurch entstehen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Früchte in uns wachsen lassen. Und dass wir seine Werke ausführen. Gutes zu tun. Zu lieben. Die Freude zu teilen. Friedsam zu sein, geduldig zu sein, freundlich zu sein, sanftmütig und beständig in der Liebe Gottes. Satan ist der Gründer der Lüge und der schlechten Früchte, von Unzucht, von Ausschweifung, ganz schlimm, von Feindseligkeit gegenüber Geschwistern, von Zank, von Eifersucht, Selbstsucht, von Zwietracht, von Neid, Hader und Zorn, von Zank, von Hass, um Spaltungen innerhalb der Geschwisterschaft hervorzurufen. Satan will uns zerstören. Und manche sehen das nicht. Sie denken, es ist gut, so wie ich lebe. Und ich sage Ihnen, bei manchen ist es nicht gut, wie man lebt. Wenn wir mit Satans Frucht leben und nicht bereit sind zu vergeben, Diskrepanzen vor uns herzuschieben und an der Anklage eines anderen vielleicht festzuhalten, dann lassen Sie uns hören, was Paulus zu uns zu sagen hat. Römer 2. Römer 2. Und die Verse 1 bis 11. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen? Wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, weil du genau dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil der Wahrheit entspricht gegenüber jedem, die so etwas tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die so etwas tun, und dasselbe tust, dass du dem Urteil Gottes entkommen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße oder zur Reue geleitet hat? Gott hat es ermöglicht, dass wir heute hier sind. Nicht wir haben Gott gefunden, Gott hat uns gerufen. Mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf den Tag des Zornes, der Offenbarung, des Gerichtes Gottes an, der dann jedem nach seinen Werken geben wird. Denen, die mit Geduld in guten Werken nach Herrlichkeit, Ehre und Vergänglichkeit streben, ewiges Leben. Aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit ungehorsam sind, das bedeutet, der Wahrheit ungehorsam zu sein, der Liebe Gottes nicht zu folgen, Geschwister nicht zu lieben. Aber der Ungerechtigkeit gehorchen, Ungnade und Zorn denen. Trübsal und Angst über die Seelen jedes Menschen, der Böses tut, zuerst aber den Juden und über den Griechen. Schauen wir uns das an. Trübsal und Angst aber denen. Also es könnte schon sein, dass man dann in die Trübsal hineingeht, die kommt. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der Gutes tut, zuerst den Juden und auch den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Nein, Gott sieht in unser Herz. Sie können jemanden vorspielen, was sie wollen. Gott sieht in unser Herz. Gott weiß, wie wir lieben. Jeder muss das selbst erkennen. Ich kann auch nur jeden Einzelnen aus den Kirchen Gottes raten. Wenn man nicht bereit ist, mit dem Herzen eines jeden einzelnen Geschwisterteils zu lieben, dann hat man ein großes Problem. Und ich spreche damit ganz besonders auch getaufte Mitglieder an. Auch die, die die Kirche des ewigen Gottes, aus welchem Problem auch immer, verlassen haben und in anderen Kirchen herumtümpeln und oder ganz weg sind. Aber auch diejenigen, die aktuell noch hier sind. Das ist wichtig zu verstehen. Niemand ist ausgeschlossen. Der große Abfall steht bevor. Und wenn wir uns das Weltgeschehen da draußen anschauen, sollten wir doch eigentlich erkennen, dass so viel Zeit für uns gar nicht bleibt, um sich noch zu ändern. In 10 Wochen halten wir das nächste Passa. Wenn wir bis dahin nicht alle Probleme mit Geschwistern abgelegt haben, wahrhaftig abgelegt haben, nicht mit den Worten, sondern mit dem Herzen, sollte man sich für den Tag der Fußwaschung ernsthafte Gedanken machen. Man kann sich auch selbst in das Gericht trinken und essen. Das muss uns bewusst sein. Denn wenn wir die Fußwaschung ausführen, wird Jesus Christus auch unter uns sein. Und Gott und Jesus Christus sehen in unser Herz. Sie wissen, was wir fühlen und was wir denken. Wenn wir also nicht bereit sind, in Einigkeit mit einem jeden einzelnen Bruder und Schwester in Frieden zu leben, und das bedeutet nicht, oh, ich habe meinen Frieden, wenn er weg ist, in Frieden, in Gemeinschaft und mit ganzem Herzen zu lieben, werden wir auch nicht in das Reich Gottes eingehen. 1. Johannes 3, Vers 11 sagt, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Von Anfang an gehört. Vers 14 sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, denn wir lieben die Brüder, schrieb Johannes. Wir lieben die Brüder. Also er meint die Geschwister, alle. Und er sagt, wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Mr. Eric Rank gab am 13. Januar eine Kurzpredigt mit dem Titel Ist Ihr Herz vergiftet? Interessant. Sogar in Amerika wird davon gesprochen. Mr. Rank erklärt darin, dass wenn einmal das Herz mit Stolz, mit Egoismus und Feindseligkeit oder dergleichen behaftet ist, dass es sehr, sehr schwer sein wird, fast unmöglich sein wird, aus diesem Morast von alleine herauszukommen. Man wird es nicht schaffen. Ein Mensch, der von Satan verführt ist, weiß ja gar nicht, dass er verführt ist. Das ist immer das ganze Problem. Und dann kommt diese Leichtfertigkeit. Ist schon in Ordnung, so wie ich lebe. In unserer Broschüre Menschliches Leid, weshalb und wie lange noch, schreiben wir auf Seite 35 und 36, und ich habe es nur ausdrucksweise, um uns von unserer Selbstsucht, das ist eine Selbstsucht, diese Selbsttäuschung ist eine Selbstsucht, zu lösen und zu einer neuen Schöpfung heranzureifen, müssen wir auf die Bedürfnisse anderer achten. Im Grunde genommen läuft es auf die eine Frage hinaus, Selbstsucht oder Selbstlosigkeit. Und man zitiert Philipper 2, die Verse 1 bis 4. Es ist unmöglich, steht darin. Es ist unmöglich, Gott zu lieben, wenn wir unsere Mitmenschen nicht lieben. Und um Gott und die anderen Menschen wirklich lieben zu können, müssen wir unsere Selbstsucht loswerden. Die muss weg aus unserem Herzen. Denken wir an 1. Johannes 4, die Verse 20 bis 21. Schauen wir es uns nochmal an. 1. Johannes 4, die Verse 20 bis 21. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wenn sein Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der soll auch seinen Bruder lieben. Das ist das, was uns Johannes sagt. Schauen wir auch Galater 6, die Verse 7 bis 10. Galater 6, die Verse 7 bis 10. Er sagt, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wer glaubt, dass er sein Leben gut führt, der wird vom Fleisch des Verderbens ernten. Wer sich aber auf den Geist verlässt, er wird vom Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allen, am meisten aber an den Glaubensgenossen, an den Geschwistern. Auch Prediger 9, das ist die letzte Stelle, Prediger 9, oder Prediger 11, Entschuldigung, Prediger 11 und die Verse 9 bis 10. Man spricht zwar über die Jugendzeit, aber wenn wir bedenken, wie alt Gott und Jesus Christus ist, dann sind wir ja noch Jungfrüchte hier. Auch wenn wir 50, 60, 70 vielleicht sind. Vor Gott haben wir vielleicht ewige Jugend. Er sagt, zerfreue dich, junger Mann, junge Frau, in deiner Jugend und lass dein Herz in deiner Jugend guter Dinge sein. Und das ist jetzt sehr wichtig. Und das können wir für uns alle annehmen. Tu, was dein Herz begehrt und was deinen Augen gefällt, aber wisse, dass dich Gott für all das zur Rechenschaft ziehen wird. Lass die Traurigkeit aus deinem Herzen und halte das Übel von deinem Leib fern, denn Kindheit und Jugend sind vergänglich. Unser Leben wird vergänglich sein. Und so kann ich nur noch sagen, liebe Geschwister, schauen wir uns die Welt draußen an. Kriege, Leid, Kummer und Sorgen. Krankheiten, die nicht geheilt werden sollen. Inflation, Rezession, Depression, Hass, Mord, Neid. Die Politik bringt die Welt, die weltweit in Chaos zustande und vernichtet den Wohlstand der Menschen bis in die tiefste Armut. Familien werden zerrissen und vieles mehr. In einer Welt, aus der wir eigentlich nicht sind, aus der wir aber herausgehen sollen und zu guter Letzt soll die Liebe in uns erkalten? Soll es das? Was soll aus uns werden, wenn das passiert? Christus sagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat, oder? Man kann sagen, es ist genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Jeder Tag bringt Probleme. Jeder einzelne Tag. Und wir dürfen nicht zulassen, dass die Liebe in uns erkaltet oder dass jemand uns egal wird. Wir sind verpflichtet, alle Geschwister zu lieben. Verpflichtet. Ohne jegliche Ausnahme. Sodass wir gemeinsam in das Reich Gottes eingehen können. Und ich sage Ihnen, niemand von uns, auch von anderen Kirchen, sollte zurückbleiben. Nicht ein einziger. Aber es ist an jedem seine eigene Entscheidung. Und ich sage nochmal, das ist kein Freibrief von mir, dass Sie es sich jetzt aussuchen können. Geben Sie sich Mühe, verändern Sie sich und tun Sie Ihr Bestes.